Psalm 2. Warum toben die Heiden gegen Gott? Wir schlagen also auf Psalm 2. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Sie sagen, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Aber der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Und der Herr spricht, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Oder auch auf dem Berg meiner Heiligkeit, wörtlich. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Soweit das Wort Gottes, Psalm 2. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, da ist das ganze Evangelium enthalten. Je mehr ich mich mit dem Psalmen beschäftige, umso mehr staune ich, dass in vielen Psalmen die ganze Heilsgeschichte enthalten ist. Auch wenn man es vielleicht nicht beim ersten Lesen merkt. Aber es ist ja alles enthalten, von der Weltschöpfung bis zur Weltvollendung. Altes Testament, Neues Testament, das Kommen des Messias und die Wiederkunft des Messias. Ich möchte das mit uns betrachten. Wir können diesen Psalm auch überschreiben, Rebellion gegen Gott und seinen Gesalbten. Und der Sieg des Herrn. Das ist hier entscheidend. Wenn ihr am Meer schon mal wart, dann seht ihr ja, wie die Wellen immer wieder gegen das Land vorpreschen. Mit großer Gewalt kommen sie heran. Aber ausgenommen, wenn vielleicht ein Seebeben ist, immer wieder an den gleichen Stellen beenden sie ihren Ansturm. Und so ist es auch mit den Wellen des Antichristentums, der Gottlosigkeit. Immer wieder wollen sie anstürmen gegen Gott und doch brechen sie an seiner Macht. Gott hat es auch in der Schöpfung bestimmt, Land und Meer. Die Wellen dürfen nicht weitergehen, als der Herr ihnen die Grenze gezogen hat. Und auch die Völker, die gottlosen Fürsten und Richter können nicht weitergehen, als Gott ihnen die Grenze gesetzt hat. Er lässt die Rebellion zu. Der Mensch, bin ich überzeugt, hat eine eigene Verantwortlichkeit von Gott bekommen. Man kann auch sagen, einen freien Willen, sich zu entscheiden für oder gegen Gott. Er kann zu den Heilsdingen nichts hinzutun. Das Werk auf Golgatha ist 100% vollbracht. Da können wir nichts hinzufügen oder hinwegtun. Aber jeder ist aufgerufen, dieses Heilswerk am Kreuz auf Golgatha anzunehmen. Nur wer Jesus annimmt, wird ewige Herrlichkeit erleben. Die anderen werden in der ewigen Verdammnis leiden müssen. Eine sehr ernste Tatsache. Tosende Wellen brechen sich am Strand. Gott hat uns so geliebt, dass er uns geschaffen hat, dass er einen Erlösungsweg für uns bereitet hat. Und doch, Menschen versteigen sich zur Rebellion in ihrer Anmaßung. Sie meinen, sie könnten sich gegen Gott, den Herrn, auflehnen und seinen Gesalbten und müssen damit doch kläglich scheitern. Es gibt Beispiele der biblischen Geschichte, das möchte ich kurz erwähnen. Es fängt ja schon im Paradies an, wo die Menschen meinen, sie können das Gebot Gottes ungestraft übertreten. Und wir wissen, Krankheit, Vergänglichkeit, Tod ist seither über die Schöpfung gekommen. 1. Mose 3. Und dann der Turmbau zu Babel, sie wollen sich selber einen Namen machen. Es soll keiner mehr über ihnen sein. Sie wollen selber wie Gott sein, auch da. Und der Herr fährt herab und verwirrt ihre Sprachen, sodass keiner mehr den anderen verstanden hat. Nebenbei bemerkt, Gott hat da die Sprachen erschaffen. Ja, er hat noch im Chaos Wunder gewirkt, wunderbare Sprachen geschenkt. Und doch leiden wir heute auch ein Stück weit darunter, dass wir den anderen nicht immer verstehen, ja, wenn wir in ein anderes Land reisen. Die Menschheit wird selber versuchen, aus eigener Kraft diesen Turmbau, diesen Sündenfall oder das zurückzunehmen, diese Sprachverwirrung. Aber es wird die antichristliche Erhebung sein. Aber im Himmel werden wir einander alle wieder verstehen, werden wir alle die gleiche Sprache sprechen. Welche das ist, da wird viel gerätselt. Es wird sicherlich die göttliche Sprache sein. Wahrscheinlich keine von diesen irdischen, aber da wollen wir nicht weiter drüber spekulieren. Ja, und dann haben die Menschen sich auch aufgelehnt gegen die Propheten und schließlich auch gegen den Sohn. Das klingt auch hier schon im Psalm 2 an, wo sie sagen, lasst uns ihre Bande zerreißen, ihre Fesseln von uns werfen. Sie wollen den Sohn nicht anerkennen. Und das lesen wir in Matthäus Evangelium, im Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Immer wieder hat Gott aus seiner Liebe heraus seine Boten geschickt und schließlich seinen Sohn. Und sie haben sie abgelehnt, ja sogar getötet. Da heißt es in Matthäus 21, höret ein anderes Gleichnis. Ab Vers 33. Es war ein Hausvater, der pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und gab ihn an Weingärtner in Pacht und zog außer Landes. Da nun herbeikam die Zeit der Früchte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, dass sie seine Früchte empfingen. Und es waren die Propheten des alten Bundes, sind da gemeint. Er hat sie zu Israel gesandt, aber auch zu den Nationen durch Israel. Und dann heißt es weiter, da nahmen die Weingärtner seine Knechte, einen schlugen sie, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Das ist wirklich so geschehen, wenn man das Schicksal der Propheten im Alten Testament so betrachtet. Unbegreiflich, wie sie die Liebe Gottes, die werbende Einladung Gottes immer wieder abgelehnt haben auf diese Weise. Selbst Israel, das erwählte Volk, aber auch die Heidennationen. Und weiter lesen wir, abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten ihnen gleich also. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Da aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Der Herr Jesus wurde außerhalb der Stadtmauern Jerusalems gekreuzigt. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommen wird, was wird er diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm, er wird die Bösewichte übel umbringen und seinen Weinbergern andere Weingärtner vergeben, die ihm die Früchte zu rechter Zeit geben. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen, einem Volke gegeben werden, das seine Früchte bringt. Ja, es kam dann das Gericht über Israel, sie wurden zerstreut in alle Welt, aber am Ende wird Gott sein Volk Israel wieder sammeln. Das ist es, was leider viele übersehen in der Prophetieauslegung, dass am Ende Gott mit Israel wieder Geschichte machen wird. Sie werden sich bekehren, wenn sie den sehen, den sie durchbohrt haben, Sacharja 12 bis 14 nachzulesen. Das sind Beispiele in der Heilsgeschichte. Wir haben in der neueren Geschichte, es fängt natürlich schon auch mit der Lüge, mit der Frage der Schlange an, sollte Gott gesagt haben. Wir haben aber heute die Bibelkritik. Es wurde auch gestern gefragt, warum ist gerade Deutschland so gottlos? Eine der Antworten ist sicherlich, es ist zwar das Land der Reformation, aber leider auch das Land der Bibelkritik, sehr stark. Es ist kein anderes Land auf der Erde so ziemlich, wo es nur bibelkritische Hochschulen gibt, die akzeptiert sind. Es gibt jetzt auch eine Ausnahme, aber auch da, so fürchte ich, wird die Bibelkritik früher oder später per Gesetzesbeschluss hineinkommen müssen. Das Land der Bibelkritik, Ablehnung seines Wortes, auch die Gotteslästerung, die Verachtung der Gebote Gottes, alles das nimmt überhand, der Atheismus und auch die Sünde im persönlichen Leben, selbst der Gläubigen, oft auch unbereute Sünde. Ich habe hier ein Traktat in der Hand, warum klagen wir Gott an? Da ist sehr gut zusammengefasst, wie das heute so ist. Die Leute beschweren sich bei Gott, dass er nicht eingreift, dass er Amokläufe zulässt, dass er Katastrophen zulässt. Aber sie wollen ihre Sünde nicht ernst nehmen, die sie selber tun oder auch tolerieren. Ich zitiere daraus einiges. Da heißt es, es ist ein Bericht aus den USA, wir glauben auch, dass Gott darüber tief erschüttert ist, genauso wie wir über solche Katastrophen, etwa auch den 11. September 2001. Über die Jahre hinweg haben wir Gott gesagt, dass er aus unseren Schulen, Regierungen und aus unserem Leben verschwinden soll. Und als ein Gentleman, der er ist, hat er sich leise zurückgezogen. Wie können wir jetzt von ihm erwarten, dass er uns seinen Segen und seinen Schutz gibt, wenn wir verlangen, dass er uns in Ruhe lassen soll? Hier nur einige Beispiele. Ich denke, es fing damit an, als Madeleine Murray O'Hare sich beschwerte und sagte, dass sie kein Gebet in unseren Schulen mehr wollte. Und wir sagten okay dazu. Sie wurde später ermordet. Dann sagte Benjamin Spock, dass wir unsere Kinder, wenn sie sich schlecht benehmen, nicht züchtigen sollten. Dadurch würden ihre kleinen Persönlichkeiten Schaden leiden und ihr Selbstwertgefühl könnte vielleicht verletzt werden. Und wir sagten wieder okay dazu. Der Sohn von Dr. Spock beging Selbstmord. Dann meinte jemand, dass wir unseren Töchtern erlauben sollten, abzutreiben, wenn sie es möchten. Ihren Eltern bräuchten sie es nicht einmal zu sagen. Auch dazu sagten wir okay. Dann meinten einige Mitglieder des Schulvorstandes, dass Jungen es sowieso irgendwann einmal tun werden, also lasst uns ihnen Kondome geben, so können sie ihren Spaß haben. Und wir sagten wieder okay dazu. Dann kam jemand auf die Idee, lasst uns Zeitschriften und Bücher mit Bildern von nackten Frauen drucken und es gesunde Bewunderung der Schönheit des weiblichen Körpers nennen. Und wieder sagten wir okay dazu. Dann trieb jemand diese Bewunderung ein Stück weiter und veröffentlichte Kinderpornografie im Internet, um diese unsittliche Art der Darstellung allen zugänglich zu machen. Auch dazu sagten wir okay. Schließlich wurden immer mehr Bücher, Filme und Lieder verbreitet, die zur Vergewaltigung, Drogenkonsum, Selbstmord, Satanismus sowie zur Kontaktaufnahme mit übernatürlichen, finsteren Mächten aufrufen. Man meinte, dass das ja nur Spaß sei und keine schlechten Folgen habe. Jetzt fragen wir uns, warum unsere Kinder kein normal funktionierendes Gewissen mehr haben und warum sie richtig und falsch nicht unterscheiden können. Wir fragen uns, warum es sie nicht einmal stört, ihre Klassenkameraden und sich selbst umzubringen. Wahrscheinlich werden wir, wenn wir genug darüber nachdenken, eines Tages herausfinden, dass es damit zu tun hat, dass wir das, was wir säen, auch ernten werden. Warum klagen wir Gott immer an, wenn gottlose Menschen böse Taten vollbringen? Und dann wird solches Pseudo-Gebet zitiert, was an Gott gerichtet wird, wo es heißt, lieber Gott, warum hast du das kleine Mädchen nicht gerettet, das kürzlich im Klassenzimmer seiner Schule getötet wurde? Mit freundlichen Grüßen betroffene Schüler. Antwort, was sollte Gott auf eine solche Anklage antworten, müsste er nicht sagen, lieber betroffener Schüler, ich bin in den Schulen nicht mehr erlaubt, man hat mich aus ihnen verbannt, darum kann ich leider nichts weiter für euch tun, mit freundlichen Grüßen Gott. Eigenartig, wie leicht es für die Menschen ist, Gott wie Dreck zu behandeln und sich dann zu wundern, warum die Menschheit zur Hölle fährt. Seltsam, wie schnell wir den Zeitungen glauben, aber die Bibel in Frage stellen. Komisch, wie eifrig wir jeden Tag die Zeitung lesen, aber wie wenig die Bibel, das Buch des Lebens. Traurig, wie schnell man 1000 Witze per E-Mail versenden kann, die sich wie ein Buschfeuer ausbreiten, aber wenn man anfängt, Botschaften zu verschicken, die Gott betreffen, verläuft alles im Sande. Und noch zwei Dinge zu nachdenken. Seltsam, wie das Verletzende, Grobe, Vulgäre und Obszöne sich frei durch den Cyberspace, also EDV, virtueller Raum, bewegt, aber das Gespräch über die Bibel in der öffentlichen Diskussion unterdrückt wird. Aber auch das ist komisch, wie jemand am Sonntag den Gottesdienst besuchen und vorgeben kann, dass er an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk glaubt, aber für den Rest der Woche ein stummer und unsichtbarer Christ ist. Warum klagen wir Gott an? Gott hätte allen Grund, uns zu sagen, ihr wollt mich nicht, also braucht ihr euch auch nicht beschweren. Aber Gott sei Dank handelt Gott nicht so. Immer wieder lädt er ein, mit Seilen der Liebe auch dich und mich umzukehren von einem eingeschlafenen Christsein oder oberflächlichen Weg. Für mich waren die Botschaften, die ich gestern hören durfte, sehr aufrüttelnd. Auch ein Zeichen der Liebe, Dankeschön. Und es wurde auch gesagt, auch eine Umfrage, wie lange beten Prediger in USA pro Tag die Gebetszeit im Schnitt? Die Frage wurde gestellt. Durchschnitt 2 Minuten. Reicht das aus? Es wird überliefert, ein Martin Luther, der habe noch 2 Stunden am Tag gebetet, auch ein Finney oder Wesley oder Torrey, all diese gesegneten Gottesmänner, auch bei allen Fehlern, die sie hatten, ja, aber sie haben 2 Stunden am Tag gebetet. Das soll jetzt kein Muss sein, aber die Frage ist, beten wir überhaupt noch persönlich zum Herrn? Wie sieht unser Leben aus? Und es gibt deshalb, ich habe schon erwähnt, in Deutschland nach Umfragen nur noch 2% wiedergeborene Christen. So oberflächlich und so teilnahmslos sind wir schon geworden. Nun möchte ich nochmal zurückkommen auf Psalm 2. Warum toben die Heiden, die Völker? Ja, heute wird von den Regierungen viel Antichristliches geplant. Wir wissen ja in der Europäischen Union zum Beispiel, dass da Gott keinen Platz hat im EU-Reformvertrag oder in der Verfassung, wie man es Grund auch nennen müsste. Das ist ja eine versteckte Verfassung. Und bei uns steht zwar Gott noch im Grundgesetz, aber wie lange noch und wie lange das noch gilt, ist die Frage. Sie toben gegen Gott, sie ersinnen Nichtiges. Es wird die Größe des Menschen besungen, statt die Größe des Schöpfers. Könige lehnen sich auf, Fürsten verabreden sich. Wir lesen in Offenbarung 17, dass diese Könige ihre eines Sinnes sind und ihre Kraft und Macht dem Tier geben, dem Antichristen am Ende der Zeiten. Das wird dann sich zuspitzen noch im Antichristentum, diese Auflehnung gegen Gott und seinen Gesalbten. Und das steht hier gegen den Herrn und seinen Gesalbten, den einzig wahren Gott, Yahweh, und den Messias, Jesus. Und sie sprechen, Vers 3, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Unbegreiflich, dass die Segnungen Gottes, seine guten, lebensschaffenden Gebote als Bande, als Fesseln hier bezeichnet werden. Wenn wir aber zum Beispiel die 10 Gebote übertreten, was ist die Folge? Sehen wir heute schon das Chaos? Ja, keine Ehrfurcht mehr vor Gott, keine Heiligung des Feiertags. Der eine tötet den anderen in Gedanken, vielleicht auch schon bei Amokläufen oder andere, oder bei Abtreibung. Wir haben Beispiele gerade gehört aus diesem Traktat. Keine Ehrfurcht vor dem Leben mehr. Und auch Ehebruch ist an der Tagesordnung, Diebstahl. Ich habe jetzt gelesen in einer Zeitschrift, selbst der frühere Bundeskanzler Schmidt hat zugegeben, es gibt Menschen, die sind anständige Menschen, so wie ich, die haben nur mal im Kaufhaus was mitgehen lassen, die haben sie ruhig drucken, hat er gesagt in der Zeitung. Ja, das wird alles so locker genommen. Aber er hat dann gesagt, die Schlimmen sind eigentlich die Großkapitalisten, die andere ausbeuten. Aber so diese kleinen Sachen, das macht ja jeder mal einen Apfel stehlen und so. Gut, wenn man es getan hat, das ist auch Sünde. Es gibt große und kleine Sünden. Man kann und sollte über alles Buße tun, was nicht vor Gott recht ist. Aber jedenfalls, die Gebote Gottes, die ja unser Leben erst ermöglichen, unser Zusammenleben, die werden als Fesseln gesehen. Und wie enden die Menschen, die nicht mehr Gottes Wort und seine Gebote ernst nehmen? Im Drogenkonsum, in der Verzweiflung, oft auch im Selbstmord. Ich bin kürzlich in die Schweiz gefahren, da war wieder 2 Stunden Zugverspätung. Es hat sich wieder jemand vor die Gleise geworfen gehabt. Menschen ohne Hoffnung, verzweifelte Menschen. Und wie wäre es doch anders verlaufen, wenn sie das Evangelium gekannt hätten? Lasst uns die Fesseln Gottes zerreißen, rufen sie. Aber wie reagiert Gott darauf? Es kommt selten vor in der Bibel, aber es kommt an manchen Stellen vor, dass Gott lacht. Ja, er lacht darüber, über diese Ameisen, die sich gegen ihn, den Schöpfer des Universums, auflehnen. Wenn er einfach einmal rausschaut nachts und die Sterne bewundert, wie groß ist das, was Gott geschaffen hat. Wir können doch mal, nicht mal die Sterne zählen und bilden uns ein, selbst die vereinigte Menschheit, einmal am Ende, wenn der Antichrist regiert, sie können sich gegen Gott auflehnen. Wie lächerlich das alles ist, sehen wir hier, der im Himmel wohnt, thront, nicht nur wohnt, sondern thront als Herrscher, der lacht, der Herr spottet über sie. Was wollt ihr Bakterien denn gegen mich ausrichten? Ja, das noch deutlicher zu sagen. Aber seine Liebe zeigt sich darin, dass er jeden von uns kennt, die wir vor ihm nur Staubkörner sind. Wenn wir uns das klar machen, werden wir Ehrfurcht haben vor ihm und sagen, heilig, heilig, heilig bist du, allmächtiger Gott, Allherrscher und Erlöser. Wenn Menschen das erkennen würden, wer Gott ist und wer dagegen der Mensch ist, dann würden sie sich beugen in Staub und Asche. Und ich wünsche es auch uns, dass wir uns vor ihm beugen in Staub und Asche, angesichts unserer Sünde, unserer Auflehnung. Denn nicht nur Fürsten lehnen sich auf gegen Gott, sondern auch unser eigenes, trotziges Herz. Sein Herz voller Widerstand, voller Verwirrung, voller Ungeistlichem oftmals. Auch mein Herz. Und wir sind aufgerufen, darüber Buße zu tun, wirklich umzukehren. Und ja, auch im Gebet uns Zeit zu nehmen, dem Herrn alles zu bringen, unser eigenes Versagen, aber auch die Nöte anderer Menschen. Wir wollen, wenn wir auch für uns beten, nie den Blick auf unsere Umgebung verlieren, dass auch so viele ohne den Herrn verloren gehen. Wenn wir nochmal diese Zahlen Augen haben, 98% auf dem Weg zur Hölle, dann muss uns das wirklich traurig machen, aber auch zu einem gesunden Aktivismus treiben bezüglich der Evangelisation. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber den Menschen, den Gott uns vor die Türe stellt, ja, oder in die Nachbarschaft stellt, in der Schulklasse zusammenstellt, im Betrieb. Ja, überall gibt es Möglichkeiten, ein Traktat weiterzugeben, damit Gott nicht seinen Zorn über diese Menschen senden muss. Denn jeder, der außerhalb des Reiches Gottes ist, der wird keine Hoffnung haben. Und für diese Menschen, die außerhalb sind, gilt das, was dann im Vers 5 steht. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ja, der Zorn Gottes, der in der ewigen Höllenqual sich dann auswirkt. Aber noch gilt die Einladung, wenn Gott spricht, Psalm 2, Vers 6, ich, und dieses Ich ist betont im Griechischen, Anochi, wird nochmal extra betont, ich habe meinen König eingesetzt. Wer ist das? Der Herr Jesus Christus. Es ist ein messianischer Psalm, deshalb wird es auch bezeichnet. Ja? Wenn es nur auch die Menschen in Israel erkennen könnten, dass das hier ganz klar auf Jesus ist. Ich habe meinen König eingesetzt. Und wo? Es wird oft vergeistlicht, dieser Vers, aber es steht ja ganz wörtlich. Auf Zion, dem Berg meiner Heiligkeit. Es wird oft gedeutet auf die Kirche, auf die Gemeinde Gottes und wie auch immer. Aber es steht ganz klar, und wir müssen die Bibel wörtlich nehmen, außer wenn es zwingend anders vom Kontext gedeutet werden muss, wörtlich nehmen, auf Zion, meinem heiligen Berg. Das wird sich noch erfüllen. Der Messias kam zwar, der König der Juden, aber sie haben ihn ins Kreuz geschlagen. Aber er hat selber gesagt, und es ist verheißen bei den Propheten, er wird wiederkommen bei der Schlacht von Harmagedon, dann auch sichtbar für die Welt und diesem Spuk ein Ende machen des Antichristen und dann sein messianisches, tausendjähriges Reich errichten. Und zwar wird er kommen auf dem Ölberg. Und dann auf Zion, da wo heute leider noch der Felsendom steht, wo aber er seinen Tempel wieder errichten wird im tausendjährigen Reich, gemäß Hesekiel 40 folgende, da wird er herrschen und zum König eingesetzt sein im messianischen Reich. Das ist die Heilszeit, die vorausgesagt ist, zum Beispiel eine Stelle dazu nur beim Propheten Jesaja, Kapitel 2. Wunderbar, was hier der Prophet Jesaja schauen durfte. Jesaja 2, nur einige Verse von Anfang her. Dies ist, was Jesaja, der Sohn des Amots, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen. Das ist der Zion. Höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen. Alle Völker sind hier gemeint. Goyim. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen. Und des Herrn Wort von Jerusalem, das kann man nicht vergeistlichen, das ist wirklich wörtlich, so wie es da steht. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da, man kann auch sagen, dann endlich und nicht vorher. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Wie hat die Friedensbewegung versucht, diesen Vers vorwegzunehmen, in die Jetztzeit, aus dem tausendjährigen Reich vorzuverlegen, in die Zeit des Antichristen oder der vorantichristlichen Zeit. Eine völlige Verdrehung der Heilszeiten. Aber im tausendjährigen Reich, da wird es sich erfüllen, da wird Friede sein unter dem Messias. Schwerter zu Pflugscharen. Vorher heißt es, macht die Pflugscharen zu Schwertern. An anderen Stellen der Propheten. Ja, interessant. Aber dann, wenn von Zion Weisung ausgehen wird, dann werden die Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße werden sie zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Gott möchte durch sein Licht unsere Sünde aufdecken und uns durch sein Blut am Kreuz auf Golgatha davon reinigen. Und alle, die zu Jesus gehören, werden ihn anbeten. Wir wissen aber, dass im tausendjährigen Reich auch andere Menschen sein werden, die sich nur unterordnen seiner Herrschaft, aber dann bei der letzten Schlacht von Gog und Magog wird sich auch ihre Rebellion erweisen und der Herr wird dann ein Ende mit ihnen machen in kurzer Zeit. Und dann wird der neue Himmel, die neue Erde erscheinen und Gott wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus aber wird eingesetzt sein auf Zion, dem heiligen Berg Gottes. Und da heißt es weiter in Vers 7, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Ja, das wird auch gesagt bei der Taufe, wird die Sohnschaft Jesu betont, auch beim Berg der Verklärung. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Ein messianischer Psalm, prophetisch auf Jesus. Und hier steht auch gezeugt, nicht geschaffen, ganz wichtig, weil viele Sekten Jesus für ein Geschöpf halten, der Islam als Prophet ihn reduziert. Aber Jesus ist der einzigartige Sohn Gottes, nicht zu vergleichen mit den Engeln. Zu welchem Engel habe ich jemals gesagt, du bist mein Sohn? Hebräer 1. Ja. Jesus, der einzigartige Sohn, er gehört ganz auf die Seite Gottes, des Vaters, in der Einigkeit mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Aber alles andere sind Geschöpfe, die Engel, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen. Der Kosmos. Aber der Sohn steht ganz auf der Seite des Vaters. Einzigartige Zeugung in Ewigkeit und dann auch im Leibe der Maria, wo er aus der Ewigkeit kommend, der Sohn Gottes, wahrer Mensch wurde. Mensch wie wir, aber ohne Sünde, damit er uns erlösen konnte. Das ist das Geheimnis der Menschwerdung Jesu Christi. Und dieser Sohn, er ist zum Herrscher eingesetzt und so spricht der Vater zu ihm, Vers 8, er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben. Damit sind die nicht-israelitischen Völker gemeint, die Goyim im Alten Testament, also die, die noch nicht zum erwählten Volk gehört haben, aber wir wissen ja, dass das Heil nun auch zu den Nationen gesandt ist, auch durch die Verstockung Israels. Ein geistliches Geheimnis, Römer 9 bis 11 nachzulesen. Nun geht das Heil auch zu den Nationen. Auch schon im Alten Bund gibt es Stellen, bei Hosea, bei Amos und so weiter, dass natürlich auch alle Menschen eingeladen sind, zu Gott zu kommen, zum Gott Israels. Und nun im Neuen Bund, in der Apostelgeschichte, der Missionsbefehl, das Evangelium wird gepredigt werden. Also der Missionsbefehl steht in Matthäus 28, in der Apostelgeschichte wird es dann ausgeführt, ja, von Jerusalem ausgehend über Samaria bis an die Enden der Erde. Und das steht auch hier, genau das. Bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Die, die Gott ablehnen, sie werden ein böses Ende nehmen. Sie werden nicht bestehen, sondern in der ewigen Gerichtszeit gepeinigt werden, aber keine Verheißung auf die himmlische Herrlichkeit haben. Und noch ergeht Gottes Liebeseinladung, sein Bußruf zur Umkehr. Vers 10. So werdet nun weise, ihr Könige, oder nehmt Verstand an, ihr Könige, kann man übersetzen. Und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Warnen wir auch die Regenten, die Frau Merkel, jetzt die jetzige Kanzlerin, den Präsidenten Wulff, die Kirchenfürsten, die auch oft ein falsches Evangelium verkündigen, warnen wir sie vor dem Weg der Verdammnis. Ich persönlich habe es schon mehrfach versucht. Ich weiß nicht, ob ich es auch schon versucht habe. Man kann auch Leserbriefe schreiben und mit Menschen reden. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber warnen wir sie in aller Liebe, jetzt nicht aggressiv, ja, das wäre nicht im Sinne Jesu, aber in Liebe und Deutlichkeit und Wahrhaftigkeit. Nehmt Verstand an, ihr Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, Bundeskanzler. Lasst euch warnen, auch ihr Richter. Die Richter, so sagt auch die Bibel, sind ja wie kleine Götter. Ja, werden auch an einer Stelle mal als Götter bezeichnet. Aber wie ist es, wenn die Richter nicht mehr Recht sprechen im Sinne Gottes und seines Wortes, so wie es heute leider oft schon ist? Da gilt ja auch für uns, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Grundsätzlich ordnen wir uns der Obrigkeit unter. Aber da, wo sie etwas gegen Gottes Wort beschließt, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen und unter Umständen dann auch dafür leiden. Wir können die Ehe von Herrn Westerwelle nicht anerkennen als Ehe im Sinne Gottes, als ein Beispiel aktuelles. Ja. Es ist eine Schande. Es ist ein Gericht über unser Volk, dass solche Dinge heute möglich sind. Diese sogenannte Homo-Ehe. Wir wollen auch ihn in Liebe einladen zur Umkehr, aber auch in Deutlichkeit. Und es gilt, Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Mit Furcht ihm dienen, mit Zittern frohlocken. Das klingt paradox, ja, mit Zittern frohlocken. Aber das zeigt uns auch, dass wir nicht diesen überschwänglichen Lobpreis mitmachen sollten wie manche, dass sie die Ehrfurcht vor Gott dabei vergessen und dann anfangen tanzen und sich aufführen wie die Heiden, die Baalspriester. Sondern wenn wir frohlocken, Gott preisen, soll es in Keuschheit und Demut geschehen und nicht so in der Art, wie Gott so auf Kumpel als gleicher Ebene. Ja? Selbst wenn wir frohlocken und ihn preisen, soll es immer in der notwendigen, ehrfürchtigen Haltung sein. Deshalb freue ich mich auch, dass wir hier gute geistliche Lieder noch singen und nicht dieses Tamtam, wie es leider in vielen Gemeinden heute schon der Fall ist. Ich hoffe, dass das auch nie hier kommen wird. Es ist ja manchmal nur eine Frage der Zeit in manchen Gemeinden gewesen, bis sie so verweltlicht waren, auch in der Musikfrage, dass man sie nicht mehr als Gemeinde des Herrn erkennen konnte. Auch eine sehr ernste Sache. Gestern hat Wilhelm Pahls berichtet, dass immer mehr Gemeindebünde ihre Zeltmission abgeschafft haben. Es hat auch die freien evangelischen Gemeinden, die jetzt gerade Pastorinnen beschlossen haben, einzuführen, nebenbei bemerkt, haben ihr Missionszelt abgeschafft, auch in dieser Zeit. Ja, wir wollen nicht mit dem Finger darauf zeigen, aber es ist doch eine endzeitliche Entwicklung. Missionszelte schafft man ab, es wird nur noch mit elektronischen Medien so zentral evangelisiert, auf eine sehr weltliche Weise leider zum Teil. Aber wo bleibt hier die Ehrfurcht vor dem Herrn in all diesen Entwicklungen? Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Und jetzt, ja, ich würde sagen, fast die schönste Formulierung, die sich in der Bibel findet. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Entweder für oder gegen Jesus. Küsst den Sohn. Küssen kann eine dreifache Form und auch Bedeutung haben. Was kann man denn küssen? Man kann die Füße küssen. Man hat bei Königen die Füße geküsst, als Zeichen der Unterwerfung. Ich erkenne dich als König an. Man kann die Hand küssen, auch bei einem König. Es ist ja, der Sohn ist der König. Ein Zeichen der Huldigung, der Anerkennung als Herr. Herr, ich ehre dich, ich neige mich vor dir. Und man kann auch das Gesicht küssen als Zeichen der Liebe. Der Herr ist König, aber er ist auch unser Bruder geworden, indem er uns erlöst hat am Kreuz auf Golgatha. Küsst den Sohn in Ehrfurcht, aber vor allem auch ihn als der, der die Liebe Gottes verkörpert, in einer heiligen Liebe. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und er nicht umkommt auf dem Weg. Eine heilige Liebe, keine oberflächliche, wie das heute leider in der Liebe oft so besungen wird. Nein, es ist die göttliche Liebe, der Sohn, der sich selber für uns hingegeben hat, in selbstloser Liebe, ohne unbedingt die Gegenliebe erwarten zu können. Aber wie schön, wenn wir seine Liebe erwidern. Erwiderst du die Liebe Jesu, indem du auch ihn liebst und seine Liebe weiterträgst zu den Verlorenen? Das ist ganz entscheidend. Küsst den Sohn. Dann nochmal dieser Hinweis auf Gottes Zorn, damit er nicht umkommt auf dem Weg. Wie leicht kann sein Zorn entbrennen, aber wohl allen, die sich bergen bei ihm, die den Bergungsort bei ihm finden. Es gibt heute manche Gruppen, die sagen, wenn der Antichrist kommt, müssen wir in irgendein Land fliehen, das noch nicht in seiner Regierung ist. Der Bergungsort, für manche ist es jetzt Norwegen, weil es noch nicht in der EU ist. Und solche Vorstellungen gibt es. Aber ich denke, die antichristliche Herrschaft, falls wir nicht vorher entrückt werden oder währenddessen, gibt es ja unterschiedliche Ansichten, aber der Bergungsort, der wird nicht hier auf Erden in irgendeinem Land sein, sondern es ist eine weltweite Herrschaft des Antichristen, Offenbarung 13. Alle werden ihn anbeten auf Erden, außer denen, die im Lebensbuch des Lammes stehen, die nicht. Entweder werden sie entrückt oder sie werden die Anbetung verweigern, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Aber auf jeden Fall, die im Lebensbuch des Lammes, die werden ihn nicht anbeten. Das steht in Offenbarung 13. Wunderbar. Aber warum? Sie sind geborgen bei Jesus. Jesus ist der Bergungsort, nicht Norwegen oder die Schweiz, so schön sie ist. Ja? Der Bergungsort ist Jesus Christus, dass wir an seinem Herzen geborgen sind, dass wir den Sohn küssen, dass wir seine Liebe erwidern und ihm nachfolgen in Dankbarkeit. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und ich möchte auch schließen mit der Frage, ist Jesus schon dein Bergungsort? Bist du sein Kind und bist du bereit, ihm zu dienen mit ganzer Hingabe? Möge der Herr dazu jeden leiten, auch heute Morgen. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Geliebter Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der wahre Bergungsort bist, wo wir uns nicht fürchten müssen. Und wir haben auch Kraft, durch dich, anderen Menschen, dich zu bezeugen. Mach uns dazu bereit. Herr, weck die schlafende Christenheit und schenk uns ja die Waffen der ersten Christenheit, die geistlichen Waffen, das Schwert des Geistes, den rettenden Glauben und all das, was uns in Epheser 6 beschrieben steht. Hilf auch uns, jedem von uns, uns aufzumachen, auch zu den Verlorenen zu gehen, damit nicht mehr 98% hier verloren gehen müssen, sondern weniger. Herr, erbarme dich. Amen.